Hol dir jetzt die besten Tipps und Impulse für dein Zeit- und Selbstmanagement sowie eine höhere Teamproduktivität unter produktiver.ch/newsletter.
Hallo, ich bin Ivan Blatter, dein Produktivitätscoach. Ich führe dich und dein Team dazu, produktiver und dabei stressfrei zu arbeiten. In dieser Folge zeige ich dir, was der Zoom-Caller ist und was du dagegen tun kannst. Ich möchte mich gleich zu Beginn bei Zoom entschuldigen, weil ich ja hier vom Zoom-Caller spreche. Dabei hat das Phänomen, über das ich heute sprechen möchte, eigentlich gar nichts mit dem Tool Zoom zu tun, sondern ist ein Grundproblem von Videokonferenzen, egal ob die via Zoom stattfindet oder via Microsoft Teams oder via Skype oder wie sie auch alle heißen. Denn heute möchte ich dir zeigen, was das Problem hinter diesen Videokonferenzen sein kann und wie du dieses Problem dann auch tatsächlich löst. Ja, Zoom ist ja in den letzten Monaten kaum aus den Schlagzeilen rausgekommen, zuerst wegen des unglaublich großen Wachstums, das die hingelegt haben, danach auch wegen ein paar Problemen, die aufgetreten sind oder scheinbar aufgetreten sind. Was wirklich dahinter steckt, falls dich das interessiert, beantwortet dir ein Artikel von Peter Hogenkamp, der den Vorwürfen an Zoom nachgegangen ist und entsprechend auch seine Meinung da kundgetan hat. Sehr, sehr lesenswert. Aber es geht gar nicht um Zoom. Zumal ich ja ohnehin ein Riesenfan von Zoom bin und das Tool schon seit vielen, vielen Jahren nutze, für ganze Workshops, für natürlich 1-zu-1-Trainings, für den Austausch auch privat und so weiter. Sondern es geht eben um dieses Phänomen, das bei Videokonferenzen auftreten kann. Was ist eigentlich passiert? Ja, es ist kein Geheimnis, dass sich unsere Arbeitswelt in den letzten Monaten massiv verändert hat. Hat sie sich auch nachhaltig verändert? Das wissen wir noch nicht, aber sie hat sich in jedem Fall in den letzten Monaten massiv verändert. Es gibt verschiedene Untersuchungen, die das auch belegen. Ich habe zum Beispiel eine Untersuchung von Rescue Time gefunden. Wer oder was ist Rescue Time? Rescue Time ist ein Tool, das auf deinem Computer oder auf deinem Smartphone läuft und beobachtet, wo deine Zeit hingeht. Also wie viel Zeit wendest du zum Beispiel für Kommunikation auf, wie viel Zeit für E-Mails, wie viel Zeit bist du in Word und so weiter. Das heißt, Rescue Time hat einen riesen Datensatz an Nutzerdaten eigentlich, die dieses Tool installiert haben, und das gibt einen guten Einblick, wo eigentlich unsere Zeit hinfließt. Diese Untersuchung, auf die ich natürlich in den Shownotes verweise, die hat nun festgestellt, dass in den letzten Monaten, also sprich zwischen, es wird unterschieden zwischen vor Corona, vor Lockdown und dann eben danach. Und nach dem Lockdown nahm die Kommunikation um insgesamt 13,5% zu. Das ist nicht besonders überraschend, da wir ja jetzt noch mehr oder überhaupt im Homeoffice arbeiten oder vielleicht sogar remote arbeiten. Natürlich nimmt dann die Kommunikation, die messbare Kommunikation am Computer zu. Wo ich früher halt den Kollegen mal schnell über den Schreibtisch was gefragt habe, muss ich ihm jetzt eine Chatnachricht schicken oder schnell via Zoom oder Skype anrufen. Also die Kommunikation nahm um 13,5% zu. Was ebenfalls zunahm, waren die Nutzung der Unterhaltungs-Apps, und zwar um 2,3%. Dafür sank der Anteil an eigentlicher Arbeit um 3-4%. Also, es kann sein, dass wenn man nicht so beobachtet ist, dass man sich dann vielleicht ein bisschen häufiger auf Netflix oder YouTube herumtummelt. Das könnte durchaus im Homeoffice ab und zu mal passieren. Es gibt aber auch eine Untersuchung von Rescue Time, die auch zeigt, dass zunächst die Produktivität im Homeoffice sinkt. Nämlich, man muss sich zuerst einrichten, man muss auch die technischen Voraussetzungen schaffen, man muss sich arbeitsfähig machen und so weiter. Danach erholt sie sich aber sehr schnell und dann steigt sie sogar. Also die Untersuchung zeigt, dass die Produktivität im Homeoffice tatsächlich höher ist als vor Ort im Büro. Nicht wahnsinnig viel, es sind 20 Minuten pro Tag, aber immerhin. Das ist die eine Untersuchung. Dann habe ich noch eine andere Untersuchung gefunden von Die Plattform. Die Plattform ist eine schweizerische Allianz von verschiedenen Arbeitnehmer- und Berufsverbänden. Und die haben ihre Mitglieder gefragt, und zwar vor allem nach dem Homeoffice. Nicht nur, aber unter anderem auch nach dem Homeoffice. Sie haben ein paar tausend Antworten da bekommen und das gibt mindestens ein gutes Stimmungsbild. Ich weiß nicht, ob die Umfrage repräsentativ ist. In jedem Fall haben 96%, ich wiederhole, 96% der Befragten ausgesagt, dass sie gut von zu Hause aus arbeiten können. 52% der Befragten möchten sogar mehr im Homeoffice arbeiten. Und, jetzt kommt eine ganz spannende Zahl, 45% der Befragten möchten mehr virtuelle Sitzungen durchführen. Sehr, sehr spannend. Also die Veränderungen der letzten Monate der Arbeitswelt haben einerseits natürlich dazu geführt, dass die Kommunikation stark zugenommen hat und dass viele Menschen auch realisiert haben, dass virtuelle Sitzungen eigentlich gar nicht mal so schlecht sind und den Vor-Ort-Sitzungen vielleicht auch überlegen sind. 45% zumindest möchten mehr virtuelle Sitzungen durchführen. Das alles, die Situation natürlich und das Erkennen der Vorteile von virtuellen Sitzungen hat zu einem Riesenboom bei diesen Tools geführt. Nochmal, nicht nur bei Zoom, sondern auch bei vielen, vielen anderen Tools wie Microsoft Teams, wie Google Hangout oder Google Meet, wie auch Skype, für die das noch nutzen und so weiter und so fort. Es stellt sich aber natürlich schon die Frage, ist das alles gut oder ist das alles nur gut? Kann eine virtuelle Sitzung die eine Vor-Ort-Sitzung ersetzen? Klammerbemerkung natürlich nicht, das weißt du auch. Eine Vor-Ort-Sitzung hat eine andere Qualität, Klammer geschlossen. Oder führen diese ganzen virtuellen Sitzungen auch zu neuen Problemen? Und genau darum geht es mir hier und natürlich um die Lösungen dieser Probleme. Lass uns bei den Problemen beginnen. Wenn man sich mit diesem Phänomen beschäftigt, also virtuelle Sitzungen und welche Auswirkungen die haben, dann stößt man relativ schnell auf drei Hauptprobleme. Und um die geht es mir jetzt. Das erste Problem, das kann man so als eine Art Burnout, eine Art Zoom- oder Videokonferenz-Burnout tatsächlich auch bezeichnen. Also man kann feststellen, dass Videokonferenzen zu einer gewissen Erschöpfung führt. Und zwar zu einer anderen Erschöpfung, als wenn du zum Beispiel eine ganze Stunde Sport machst oder so. Es ist eher eine mentale, eine geistige Erschöpfung, die auch zu Stress führen kann, bis hin zu leichten Burnout-Phänomenen. Weshalb ist das so? Einerseits kann eine Distanzerfahrung natürlich auch stressen. Je mehr Videokonferenzen ich durchführe, desto mehr realisiere ich ja auch, in welcher Situation ich im Moment stecke. Und dann das gepaart mit Pandemieängsten oder mit Sorgen aufgrund dieser Pandemie kann dann tatsächlich zu Stress und auch letztendlich zu Erschöpfung führen. Dazu kommt, dass wir ja im Moment unglaublich viele Videokonferenzen haben. Nicht nur beruflich, sondern häufig ja auch privat. Wir treffen uns mit Freunden online, wir tauschen uns mit Verwandten aus, Clubtreffen finden plötzlich online statt oder man trifft sich auf ein Feierabendbier, halt in Zoom oder im Microsoft Teams und tauscht sich da aus. Das führt dazu, dass wir eigentlich sehr lange Zeit in immer der gleichen Position vor unseren Videokameras sitzen. Das heißt, die Ergonomie ist ein großes Thema in diesen Zeiten. Je mehr wir halt auch Videokonferenzen haben und an mehr Videokonferenzen wir teilnehmen müssen, desto starrer sind wir. Wenn wir ein normales Meeting haben, dann stehen wir ja auch in der Regel auf. Wir müssen uns ja zu diesem Sitzungsraum begeben oder wir müssen zum Kunden fahren oder sowas. Das heißt, wir sitzen dann nicht 8 Stunden in derselben Position, sondern wir müssen uns ein wenig bewegen. Das ist jetzt im Moment bei Videokonferenzen anders und darf auch nicht unterschätzt werden. Das führt zu Stress für den Körper, das führt auch zu Stress für unsere Augen. Wir starren immer auf diesen Bildschirm oder auf die Videokamera, die sich einen halben oder einen ganzen Meter vor uns befindet. Und das ist auch Stress für den Körper und für die Augen. Das alles zusammengenommen kann zu einem gewissen Zoom-Videokonferenz-Burnout führen. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem, und das finde ich ganz interessant, das ist die visuelle Überforderung oder vielleicht sogar die visuelle Verwirrung. Du kennst das, du kannst ja dein Videokonferenz-Tool so einstellen, dass du alle Teilnehmer auf einmal siehst und plötzlich hast du 5, 10 oder 20 Leute auf einmal vor dir. Unser Gehirn kann damit kaum umgehen. Der Fokus wird unglaublich schwierig, weil wir sozusagen alle 20 Leute auf einmal im Auge haben und beobachten wollen. Der eine bewegt sich hier, der andere macht dort eine Handbewegung und das registrieren wir alles. Wir können uns nicht mehr fokussieren. Unsere Aufmerksamkeit liegt auf niemandem, weil wir eben alles betrachten und alles im Blick haben wollen. Und unsere Aufmerksamkeit ist auch nicht unbedingt auf dem Sprecher. Dazu kommt eine weitere Verwirrung. Wir sehen die Leute, aber wir hören sie nicht. Und das ist für unser Gehirn verwirrend. Die meisten haben sich ja auf stumm geschaltet und selbst wenn nicht, die Videokonferenztools sind ja heute so schlau, dass sie ja den Sprecher übertragen und wenn jemand hustet oder irgendein Geräusch ist bei irgendjemandem, das wird ja häufig auch schon von vornherein gar nicht übertragen. Das heißt, nur das Sprecheraudio wird eigentlich übertragen und alle anderen hört man nicht wirklich. Und das führt zu einer echten messbaren visuellen Überforderung oder Verwirrung. Das ist das zweite Problem. Und dann das dritte Problem, Videokonferenzmarathons oder wenn du viele Videokonferenzen an einem Tag hast, die führen dazu, dass unsere Erholung auch tatsächlich länger dauert. Das ist natürlich noch viel stärker bei eher langweiligen virtuellen Konferenzen, die zu lange dauern oder wo einer vor allem spricht und die anderen zuhören. Da ist dieser Effekt natürlich noch mehr ausgeprägt. Das heißt, Videokonferenzen führen dazu, dass wir uns eher länger erholen müssen, dass unsere Erholung länger dauert. Gleichzeitig führen vor allem diese langwierigen, langweiligen Videokonferenzen auch dazu, dass unsere geistige Leistung sehr schnell verbraucht ist. Also es geht ruckzuck, wie wenn du einen Kessel Wasser ausleerst und dann bist du leer innerhalb von kürzester Zeit. Das ist das dritte Problem. Also wir haben eine Videokonferenz-Burnout, wir haben diese visuelle Überforderung und Verwirrung und die Erholung nach Videokonferenzen dauert in der Regel länger. Ich bin sicher, das kannst du alles sehr gut nachvollziehen. Ich nehme an, du bist im Moment auch relativ häufig in Videokonferenzen. Ich will nicht Videokonferenzen gegen Vor-Ort-Konferenzen ausspielen, das ist nicht meine Art. Aber du kennst das aus der eigenen Erfahrung, so toll es ist, dass wir im Moment trotzdem uns sehen, sprechen, abstimmen können, ist es natürlich auch eine Belastung, muss man damit auch lernen, umzugehen. Und das kann ich, als ich diese Episode hier vorbereitet habe, das habe ich sehr schnell gemerkt, das kann ich alles unterschreiben, auch aus der eigenen Erfahrung. Ich mache ja schon sehr viele und sehr lange Videokonferenzen, schon vor der aktuellen Situation. Ich habe mein erstes Webinar vor insgesamt über 10 Jahren, ich glaube 11 Jahre ist das jetzt her, da habe ich mein erstes Online-Seminar mit Videokonferenz-Tools auch durchgeführt. Das war 2009 und seither bin ich ein großer Fan davon. Aber ich merke, dass ich im Moment auch zwischen an guten Tagen vielleicht 2 Stunden und an stressigen Tagen bis zu 4 oder 6 Stunden in einem Zoom-Raum mich befinde und mich mit Leuten austausche. Das ist natürlich großartig, aber an den Tagen bin ich abends wirklich auch durch und bin einfach kaputt. Deshalb kann ich diese Probleme, die ich jetzt eben geschildert habe, sehr, sehr gut nachvollziehen. Es stellt sich dann aber natürlich die Frage, was kann man dagegen tun? Ja, es gibt durchaus verschiedene Lösungen gegen diesen Videokonferenz-Koller, gegen diese 3 Probleme, die ich vorhin geschildert habe. Und ich habe verschiedene Lösungen gefunden. Teilweise sind es Lösungen, die sich gar nicht mal so explizit auf Videokonferenzen beziehen, aber die man durchaus jetzt wieder aus der Schublade holen kann und endlich mal umsetzen kann. Ich habe die Lösungsvorschläge in 3 Kategorien sozusagen eingeteilt. Die erste Kategorie, die nennt sich Alternativen, die zweite Verbesserungen der bestehenden Meetings, die man halt hat, und die dritte Kategorie nennt sich sich selbst stärken. Beginnen wir in der ersten Kategorie mit den Alternativen. Ja, und ich komme jetzt hier nicht um die Ecke und sage, trefft euch doch einfach mehr vor Ort, weil das ist eine ganz andere Qualität. Das stimmt zwar, aber ist ja keine wirkliche Lösung. Nochmal, ich bin ein großer Fan von Videokonferenzen. Wir können uns sehr einfach und unkompliziert ohne Reisezeit, ohne Reisekosten über große Distanz mit interessanten Menschen treffen. Einfach so und eigentlich zu jeder Zeit. Trotzdem hat ein Vor-Ort-Meeting hat eine andere Qualität, wenn ich den anderen Menschen halt wirklich eine Armlänge von mir sehe. Das ist natürlich etwas anderes. Aber das meine ich gar nicht mit den Alternativen, sondern eine Alternative, die ich herausgefunden habe, das ist die Telefonkonferenz. Ja, da hast du richtig gehört. Ich persönlich mag keine Telefonkonferenzen. Ich bin auch nicht so ein großer Freund des Telefonierens. Trotzdem sehe ich auch den Sinn und die Notwendigkeit schon fast von Telefonkonferenzen zu diesen Zeiten. Was ist der Grund? Ich habe ja vorhin über die visuelle Überforderung, über die visuelle Verwirrung gesprochen. Bei Telefonkonferenzen hast du das auf einen Schlag gelöst. Ich habe vorhin über die Ergonomie gesprochen, über das Problem, dass wir bei Videokonferenzen über Stunden oder über den ganzen Arbeitstag auf demselben Stuhl in derselben Position sitzen. Unser Fokus von den Augen ist auf dieselbe Distanz halt auch ausgerichtet und das ist einfach nur schlecht für uns, für unseren Körper, für unsere Augen und letztendlich auch für unseren Kopf. Ja, bei einer Telefonkonferenz kann ich mich bewegen. Da kann ich irgendwo sonst mich hinsetzen. Ich kann mich vielleicht im Raum bewegen, je nachdem, wenn ich ein drahtloses Telefon habe, wie wahrscheinlich die meisten. Oder wenn ich via Handy oder so an der Telefonkonferenz teilnehme, kann ich sogar einen Spaziergang machen. Vielleicht nicht gerade mitten durch die Stadt, aber vielleicht kann ich wirklich mal durch einen Wald spazieren oder über eine Wiese laufen oder so und an der Telefonkonferenz teilnehmen. Walk and talk ist hier das Stichwort. Und das kann durchaus wohltuend sein. Ich kann mich vielleicht auch besser konzentrieren, weil ich diese visuellen Ablenkungen durch die Videokonferenz nicht mehr habe. Also ist durchaus eine Möglichkeit, ab und zu mal eine Telefonkonferenz einzustreuen, anstatt automatisch einfach eine Videokonferenz zu machen. Das ist eine Alternative. Ja, und die andere Alternative zu Videokonferenz ist, gar keine Konferenz zu machen, gar kein Meeting zu machen. Wir haben doch heute diese wunderbaren Tools, die so gut eine asynchrone Kommunikation erlauben, also eine Kommunikation, wo der Sender und der Empfänger nicht gleichzeitig kommunizieren müssen. Das nennt sich eben asynchrone Kommunikation. Das kann man doch jetzt auch verstärkt nutzen oder überhaupt mal anfangen zu nutzen. Nicht jeder Austausch benötigt eine synchrone Kommunikation. Vieles kann man durchaus auch asynchron durchführen. Sprich, ich könnte doch, wenn ich eine Frage zu irgendeinem Projekt oder einer Aufgabe habe, diese Frage beim Projekt, bei der Aufgabe stellen. Und der andere, der diese Frage beantworten kann, ja, der kümmert sich darum, wenn er eben gerade Zeit hat oder wenn er sich diese Zeit nimmt. Und nicht, weil jetzt gerade zufällig ein Meeting einberufen ist. Ja, da muss man ein wenig vorausplanen. Ja, das braucht auch ein wenig Geduld, weil ich kann nicht einfach schnell fragen und habe die Antwort, sondern ich muss vorausschauend handeln und dem anderen auch die Chance geben, die Frage dann beantworten zu können, irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt. Aber das hat den großen Vorteil, dass wir viel mehr in unserem Rhythmus arbeiten können, dass wir die Kommunikation auch gestaffelt, wenn es uns passt, dann in einem Rutsch erledigen können. Und ich glaube, darin liegt ein Riesengewinn an Produktivität, an Fokus für alle, die daran beteiligt sind. Nicht jede Kommunikation kann asynchron abgebildet werden, das ist klar. Nicht jede Kommunikation sollte asynchron abgebildet werden, auch das ist klar. Aber trotzdem sollten wir dieses Instrument so weit wie möglich nutzen. So sind wir nicht alle zur selben Zeit an das Meeting gebunden, sondern können uns da viel freier einteilen. Wir brauchen auch die geeigneten Tools. Also bitte, bitte versucht jetzt nicht sämtliche Kommunikation per Mail abzubilden, weil es ist ja das asynchrone Kommunikationsmittel Nummer 1, sondern nutzt doch die Tools, die ihr vielleicht ohnehin schon habt oder führt die jetzt endlich ein. Zum Beispiel Asana, wo ich wunderbar eine Frage zu einer Aufgabe stellen kann. Oder Microsoft Teams oder Slack oder was weiß ich. Natürlich braucht es dann auch klare Regeln. Es braucht auch die Klärung über die Erwartungen, die man überhaupt hat. Die sollte man vorher klären und dann auch immer wieder wiederholen. Auch hier gibt es eine schöne Zahl, nämlich 73% der Wissensarbeiter haben ihre Mail- und Chatprogramme immer offen. Das heißt, 73% der Wissensarbeiter lassen sich auch durch jede Kommunikation einfach sofort unterbrechen. Ja, wie willst du da überhaupt in den Flow kommen? Und jetzt kann ein Unternehmen das natürlich fördern, indem dass es die Erwartung hat, dass man auch sofort auf jede Mail und jeden Chat antwortet. Oder ein Unternehmen kann auch das Gegenteil eben versuchen, durch gute Kommunikationsregeln. Dafür muss man zuerst mal klären, wann eine Art Bürozeiten sind, also zu welchen Zeiten wird eine schnelle Reaktion auf Kommunikation erwartet, zum Beispiel zwischen 10 und 12 oder sowas, und wann eben nicht. Und solche Regeln darf man sich ruhig geben, die kann man auch mit dem Team zusammen erarbeiten und dann auch entsprechend kommunizieren, nicht zuletzt auch nach außen. Ich glaube, da liegt ein Riesenpotenzial, das die wenigsten Unternehmen wirklich schöpfen. Was will ich? Will ich Mitarbeiter, die von einem Thema zum nächsten springen? Das hat zwar den Vorteil, dass sie sehr schnell reagieren, aber den riesigen Nachteil, dass sie sich auf nichts wirklich konzentrieren können. Oder will ich Mitarbeiter, die auch mal eine Stunde wegtauchen können, die sich wirklich in ein Problem reinfressen können, reindenken können und am Ende dieser Denkerzeit mit einer guten, qualitativ hervorragenden Lösung um die Ecke kommen? Also ich muss dir sagen, in meinem Business bevorzuge ich eindeutig das Letztere. Das mag etwas anderes sein, wenn du in einem Krankenhaus arbeitest oder wenn du Feuerwehrmann bist, dann kommt es auf die Geschwindigkeit an. Aber so die durchschnittlichen Wissensarbeiter, ich glaube, dass die Qualität deutlich wichtiger als die Geschwindigkeit. Und das kann man über diese asynchrone Kommunikation eben versuchen abzubilden. Das sind zwei Alternativen zu Videokonferenzen, die etwas gegen diesen Zoom-Caller auch tun. Also nutze mehr Telefonkonferenzen, dann kannst du dich auch besser bewegen und hast nur einen Kanal, nämlich den auditiven Kanal, und versuche so viel Kommunikation wie möglich asynchron abzubilden. Das war die erste Kategorie. Die zweite Kategorie, die habe ich überschrieben mit dem Stichwort Verbesserungen. Also wie kann man die eigentlichen Meetings, die eigentliche Videokonferenz so verbessern, dass dann der Zoom-Caller weniger schnell greift und die Probleme weniger schnell auftauchen. Da habe ich auch, sind es 4, 5 Tipps, die dir dabei helfen könnten. Erster Tipp ist eindeutig, versuche keine Rücken-an-Rücken-Meetings zu organisieren. Ich glaube, es tut uns allen gut, wenn wir zwischen den Meetings einen kleinen Tempowechsel machen können. Wenn wir den ganzen Tag von einem virtuellen Meeting ins nächste, hetzen ist das falsche Wort, aber wechseln müssen, dann haben wir ständig mit diesen Problemen, die ich vorhin geschildert habe, zu kämpfen. Wenn wir aber dazwischen nur ein Päuslein von 10 Minuten zulassen, wo wir etwas ganz anderes tun, dann kann uns das schon helfen, die Probleme gar nicht erst entstehen zu lassen. Also versuch keine Rücken-an-Rücken-Meetings zu organisieren. Lass Zeit dazwischen, wo du durchaus auch einen Tempowechsel machen kannst. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp, den finde ich auch ganz interessant. Ich muss zugeben, den habe ich bis jetzt noch nie ausprobiert. Aber überleg dir mal, ob du nicht bewusst die Notizen in virtuellen Meetings auf Papier machen willst. Weshalb? Ja, es geht darum, erstmal dein Körper, so wie du halt sitzt, deine Körperhaltung zu verändern und zweitens zu verhindern, dass du immer auf denselben Bildschirm starrst. Links sind die Kollegen in Zoom, in dieser Gitterform halt angezeigt und rechts hast du halt dein Notizprogramm offen. Dann schaust du trotzdem immer auf denselben Computer in derselben Haltung, in dieselbe Distanz. Warum also nicht einfach mal die Notizen bewusst auf Papier zu machen? Damit hast du wieder einen anderen Sinn, den du dadurch fördern kannst, den haptischen Sinn, und du wechselst immer wieder mal den Fokus deiner Augen und auch deine Position. Es ist durchaus auch mal überlegenswert. Muss es Papier sein? Ich glaube nicht. Also du könntest auch mit einem Stift auf deinem Surface oder auf deinem iPad etwas notieren. Ich glaube, das Entscheidende ist nicht das Papier, sondern das Entscheidende ist, dass du nicht immer in denselben Bildschirm starrst. Dritte Verbesserungsmöglichkeit, gerade Videomeetings, Videokonferenzen, virtuelle Meetings, die laden natürlich dazu ein, auch mal ein sehr kurzes Meeting zu machen. Wenn ich ein Meeting vor Ort mache und die Leute müssen womöglich noch dahin reisen oder müssen zumindest sich durch das halbe Gebäude bewegen, um in das Sitzungszimmer zu kommen, dann muss sich das auch lohnen, dann muss das Meeting 30 oder 60 Minuten dauern. Ja, aber Videomeetings, da muss sich niemand überhaupt bewegen, die sitzen ja ohnehin alle vor dem Computer. Dann mach doch auch mal ein Videomeeting von 10 Minuten, von 15 Minuten. Also versuch deine virtuellen Meetings so kurz wie möglich zu machen, sagen wir mal maximal 25 Minuten. Und dann beachte auch die üblichen Regeln, wie bei allen anderen Besprechungen auch. Also, sorge dafür, dass die Tagesordnung klar ist und kommuniziert ist. Halte dich auch an die verschiedenen Agendapunkte. Lade nur Menschen ein, die wirklich auch etwas zum Meeting beitragen können. Setze die Meetings nicht zu kurzfristig an, damit sich jeder auch vorbereiten kann und so weiter. Aber der Sinn ist, mach doch einfach kurze Videomeetings. Niemand ist dir böse, wenn das virtuelle Meeting nur 15 Minuten anstatt irgendwie dreiviertel Stunde dauert. Im Gegenteil. Nächster Tipp. Wenn du das Gefühl hast, dass es dir ein zu viel an Kommunikation ist, dann überprüfe das mal. Schreib doch einfach mal auf, wie viel deiner Zeit du kommunizierst in verschiedenen Videomeetings, in verschiedenen virtuellen Meetings. Also wie viel Zeit fließt eigentlich in diese ganze Kommunikation? Vielleicht ist es mehr, als du denkst, vielleicht ist es auch weniger, als du meinst, aber dann hast du wenigstens mal eine Zahl. Und dann frage dich, wie viel ist eigentlich genug? Wie viel Zeit kann ich überhaupt in Videomeetings verbringen, ohne dass mir halb schwindelig wird oder ohne dass ich diese drei Probleme so richtig spüre? Also wo ist meine Grenze? Wie viel ist genug? Und dann lerne auch, und das ist mein letzter Tipp, mein fünfter Tipp hier, dann lerne auch, Nein zu sagen. Das ist so eine wichtige Kompetenz im gesamten Business, aber speziell auch hier im Zeitmanagement und im Zeit- und im Selbstmanagement. Nimm dir ein Beispiel an Warren Buffett, dieser berühmte Investor, mit dem kannst du offenbar, ich hab's nie probiert, aber ich habe schon an verschiedenen Orten gelesen, mit dem kannst du keine Meetings in 3 Wochen oder so ausmachen. Du kannst einen Termin in den nächsten 24 Stunden ausmachen und gut ist. Und wenn du halt jetzt zufällig, wo ist der, irgendwo in den USA, wenn du jetzt halt nur nächsten Mittwoch und Donnerstag in den USA bist, dann kannst du halt am Dienstag anrufen und fragen, ob er am Mittwoch Zeit hat. Du kannst nicht jetzt einen Termin mit ihm für nächste Woche oder so ausmachen. Und das finde ich ganz geschickt. Vielleicht denkst du jetzt, ja gut, der Warren Buffett, der kann das natürlich als weltberühmter Investor, der kann das natürlich. Ja, natürlich kann der das, genauso wie du das wahrscheinlich auch kannst. Der Warren Buffett hat nicht die offizielle Erlaubnis von irgendjemandem bekommen, dass er jetzt das so handhaben darf, sondern er hat sich dafür entschieden und zieht das durch. Das kannst du grundsätzlich auch. Es ist vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn du irgendwo angestellt bist, das ist mir klar. Aber letztendlich ist es eine Entscheidung, ist es deine Entscheidung. Und du musst dir überlegen, ob du diese Entscheidung treffen möchtest, kannst oder ob die Nachteile dann zu groß sind. Aber ich glaube, es ist zu billig gedacht, zu sagen, ja, der Warren Buffett in seiner Position kann das natürlich. Ja, vielleicht kannst du das nicht, aber überleg dir das gut. Ich überlege mir zum Beispiel tatsächlich, ob ich das bei mir mal probieren will. Ich mache das auch noch nicht, ich gebe das offen zu, aber ich überlege mir, ob ich das mal ausprobieren will, ob ich nicht sagen will, wer eine Zeitlupe mit mir will, das ist ja dieses Strategiegespräch für die, die wirklich etwas verbessern wollen. Wie wäre es, wenn ich da nur Termine freigebe in den nächsten 24 Stunden? Weil wer zu mir in die Zeitlupe kommt, der hat ein Problem, ein drängendes Problem, das er so bald wie möglich gelöst haben will. Wenn der sich einen Termin in 4 Wochen aussucht, dann ist das, das Problem vielleicht nicht ganz so dringend oder seine Veränderungsbereitschaft ist vielleicht auch nicht ganz so groß. Also könnte ich doch das mal probieren. Ich weiß noch nicht, ob ich das tue, ich muss mir das noch überlegen, aber die Vorbereitung dieser Episode hat mich dazu tatsächlich inspiriert. Also, Nein sagen ist das Thema. Sag durchaus auch mal Nein, wenn du zu einem Meeting eingeladen wirst, wo du das Gefühl hast, da kannst du nichts beitragen. Sag Nein und begründe, weshalb deine Anwesenheit hier weder dir noch sonst jemandem etwas bringt. Das waren die 5 Tipps aus diesem Bereich Verbesserungen, also keine Rücken-an-Rücken-Meetings. Probier mal, deine Notizen auf Papier zu machen. Mache so kurze Videomeetings wie nur möglich. Führe ein Zeittagebuch, um zu schauen, wie viel Zeit in Kommunikation fließt und wie viel dann, und entscheide dann, wie viel ist genug. Und dann lerne auch, Nein zu sagen. Ja, und dann gibt es noch den letzten Bereich, den habe ich mit sich selbst stärken umschrieben. Und hier habe ich vor allem diese beiden Themen drin, von denen ich vorhin gesagt habe, das sind eigentlich altbekannte Themen, die wir jetzt endlich mal umsetzen sollten. Und zwar, wenn ich auf diese Probleme, die Videomeetings mit sich bringen, wenn ich die nochmal eine Revue passieren lasse, also Burnout, die Überforderung und die Erholung dauert länger, dann sollten wir wirklich endlich mal dafür sorgen, uns selbst zu stärken und auf diese Themen zu schauen, wie Pausen, Erholung, Schlaf, Ernährung, genug Wasser trinken und so weiter und so fort. Die geben uns auch mehr Power, um mit diesen Problemen, die sich jetzt vor allem stellen und auch diesen neuen Ängsten, die wir jetzt plötzlich haben. Mein Gott, es geht hier um eine Pandemie. Natürlich habe ich Angst. Natürlich hast du auch Angst. Ich habe Angst um mich und um meine Lieben, um meine Eltern und was weiß ich wen. Das sind ganz neue Situationen, mit denen wir jetzt plötzlich umgehen müssen. Da muss ich doch auch schauen, dass ich genug Ressourcen habe, um damit umzugehen. Und das zieht sich eben auch weiter bis hier zu diesem simplen und einfachen, banalen Thema wie Videomeetings, über das ich hier die ganze Zeit spreche. Also jetzt ist doch die Zeit, endlich dafür zu sorgen, echte Pausen zu machen, mich bewusst zu erholen, in den Pausen nicht einfach einen Browser aufzumachen und irgendeine Online-Zeitung zu lesen oder bei Facebook rumzusurfen, sondern aufzustehen und vielleicht mal kurz auf dem Balkon zu sitzen, wenn du ohnehin schon im Homeoffice sitzt oder wenigstens ans offene Fenster und irgendetwas anderes zu machen. Jetzt ist doch die beste Gelegenheit, um echte Pausen auch endlich mal durchzuführen. Und wenn du im Homeoffice bist, dann schau, dass du wirklich eine saubere Trennung zwischen Business und Freizeit hinbekommst. Das kann so simpel und so einfach sein, dass du halt für deine Videokonferenzen dir eine spezielle Ecke bei dir zu Hause aussuchst, wo du deine Videokonferenzen machst und sonst machst du da überhaupt nichts. Oder noch besser, dass du eine Ecke hast, die du zur Arbeit nutzt und sonst machst du da überhaupt nichts Freizeitmäßiges. Jetzt ist die beste Gelegenheit, sich endlich darum zu kümmern. Ja, das waren diese Lösungsvorschläge aus diesen drei Bereichen, Alternativen, Verbesserungen und sich selbst zu stärken. Lass mich diese Gedanken ein wenig zusammenfassen. Es gibt offenbar im Moment wirklich so ein Phänomen, das man mit Zoom-Caller oder Videokonferenz-Caller umschreiben kann. Ich glaube, das Ganze ist, wie so oft im Zeit- und Selbstmanagement, eine Frage des Maßes. Ich bin nicht der Typ, der Dinge gegeneinander ausspielt. Auch nicht Online-Meetings versus Vor-Ort-Meetings, überhaupt nicht. In beiden stecken viele Chancen, steckt viel Potenzial. Beide kann man für bestimmte Zwecke einsetzen, solange man das bewusst macht und solange man eben für ein gutes Maß sorgt. Und einfach nur den ganzen Tag Videokonferenzen ist genauso schlecht wie nur den ganzen Tag 1:1 Konferenzen. Ich glaube, es ist besser, wenn man das ein wenig mischt mit Alternativen oder eben anhand der Tipps, die ich dir jetzt gegeben habe. Und auch hier wieder gilt, wie immer im Zeit- und Selbstmanagement, wir dürfen ruhig ein wenig mutiger sein, als wir das sind. Wir dürfen auch mal Nein sagen. Ja, auch gegenüber einem Kunden. Ja, auch gegenüber den Kollegen oder dem Chef. Nein sagen ist eigentlich nur ein Problem der Formulierung. Wie mache ich es? Der Ton macht die Musik. Also ich kann ja auch wirklich auch Alternativen vorschlagen oder so. Ich muss ja nicht einfach nur ein trotziges Nein sagen. Alternativen vorschlagen ist auch hier das Stichwort. Ja, Videokonferenzen sind sehr naheliegend, aber vergiss nicht, es gibt gute Alternativen, die die Nachteile von Videokonferenzen eben nicht haben. Stichwort Telefonkonferenzen oder diese asynchrone Kommunikation. Und ich kann dich da auch nur dazu aufrufen, mutig zu sein, solche Dinge auch vorzuschlagen und hier auch den Lead zu übernehmen in deinem Team oder in deinem Unternehmen. Und der letzte Gedanke, die letzte Zusammenfassung, das ist eben diese Basis, das, was ich vorhin unter dem Stichwort sich selbst stärken auch erwähnt habe. Hier, jetzt in dieser Phase zeigt sich einfach, wie wichtig dieses Thema ist und wie sehr wir uns auch darauf zurückbesinnen sollten und uns endlich um diese Dinge kümmern sollten. Ja, das waren meine Gedanken zu diesem Thema Zoom, Videokonferenz, Caller. Hast du einen Kommentar dazu, eine Frage, siehst du etwas ganz anderes als ich? Dann würde ich mich freuen, wenn du mir da Bescheid gibst. Wie machst du das am besten? Ich fände es super, wenn du deine Gedanken nicht nur mit mir teilst, sondern auch mit anderen Hörern oder Lesern, damit da vielleicht eine kleine Diskussion entsteht. Am besten machst du das über die Social Media. Ich bin im Moment vor allem hauptsächlich auf LinkedIn präsent. Also, wenn du deine Gedanken mit mir, mit uns teilen möchtest, dann wechsle doch zu LinkedIn. Geh auf mein Profil, schick mir eine Vernetzungsanfrage und such dann auch den Beitrag, wo ich auf diese Podcast-Folge verlinke. Das geht ganz schnell und dann kannst du da sehr gerne einen Kommentar darunter schreiben. Wenn du nichts kommentieren möchtest, aber trotzdem dich mit mir auf LinkedIn vernetzen möchtest, dann tu doch das. Dann schick mir einfach eine Vernetzungsanfrage, schreib in die Nachricht, dass du diesen Podcast gehört hast oder mir schon länger folgst oder was weiß ich, damit ich dich ein wenig einordnen kann, und schick mir einfach eine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ja, und damit bin ich durch. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast, und wir hören uns nächste Woche wieder mit einem weiteren spannenden Thema. Bis dahin, nutze deine Zeit, denn sie kommt nie wieder. Dein Ivan Blatter.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Ivans Newsletter. Alle Infos unter produktiver.ch/newsletter.